Ja, vielen Dank für die Vorstellung kurz und für die Einladung auch hierher, wieder nach Dresden zu kommen. Ich freue mich sehr, hier mit allen zusammen bis zum Sonntag die wesentlichsten Themen von Erich Neumanns Werk miteinander durchzugehen. Ich darf mich doch noch kurz vorstellen, für die, die mich noch nicht kennen. Ich muss zuerst auch sagen, ich bin leider stimmlich etwas reduziert, weil mich eine Erkältung heimgesucht hat. Aber ich hoffe, dass ich gut mit dieser Verstärkung, die ich jetzt habe, auch für alle hörbar bin. Wenn das nicht so wäre, bitte die Hand heben, dass man das beheben kann, dass die Lautstärke laut genug ist. Aber ich bin dankbar, wenn ich die Stimme doch nur in dieser Lautstärke einsetzen muss. Aber wenn etwas unverständlich ist, bitte sich melden. Gut. Ja, ich selber bin Psychotherapeut in freier Praxis in Lochau am Bodensee. Das liegt genau in diesem Dreiländereck Deutschland, Schweiz, Österreich. Und mich beschäftigt Erich Neumann schon seit 35 Jahren. Damals mit der Ursprungsgeschichte begonnen. Ich habe damals auch meine Diplomarbeit über die Ursprungsgeschichte des Bewusstseins geschrieben. Habe dann die Möglichkeit bekommen, beim Fischer Taschenbuchverlag in der Reihe Geist und Psyche mehrere Werke von Erich Neumann herauszugeben und einzuleiten. Daraus hat sich dann das erste internationale Erich Neumann Symposium ergeben, das ich schon 1995 damals bei uns in Bregenz organisieren konnte. 1996 bin ich dann von Ingrid Riedl nach Lindau eingeladen worden, als Mitarbeiter der IGT, der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie, bei den Lindauer Tagungen auch Neumann weiterzugeben. Und so ging das dann immer weiter. Es hat sich so vieles in der Zwischenzeit ergeben. Wir haben dann auch über die Junginstitute die verschiedenen Themen über Zürich, Stuttgart und jetzt seit 2011, 2012 auch hier in Dresden die Möglichkeit, diese Bezüge zu Neumann wieder zu aktualisieren, die ja viele Jahre innerhalb der analytischen Psychologie eigentlich sehr wenig Berücksichtigung fanden, was auch eine eigene Geschichte hat. Wir werden das morgen noch hören, dann zur Einführung in die neue Ethik. Und so ist es mir ein großes Anliegen, gerade innerhalb der analytischen Psychologie Neumanns Werk nicht nur vorzustellen, sondern auch seine tiefere Schau dieser Sicht der analytischen Psychologie zu vermitteln. Ich habe dann selber 2010 mein Werk Wandlung des Bewusstseins Erich Neumanns Tiefenpsychologie der Kultur veröffentlichen können, wo die wichtigsten Beiträge und Seminare von Neumann, die ich hier versammelt habe, herausgeben konnte und das Buch jetzt in dritter Auflage jetzt neu überarbeitet habe. Ja, soweit zu meiner Person. Erich Neumann ist ja doch den meisten soweit bekannt, auch als einer der bedeutendsten und eigenständigsten Schüler und Mitarbeiter von C.G. Jung und einer der die jungsche Psychologie in besonderer Weise auch eigenständig weiterentwickelt hat. Ich möchte diese Tage heute beginnen, bis ungefähr 9:30 Uhr, über Leben und Werk Erich Neumann, die seine biografischen Themen in Bezug zu seinen Hauptwerken in Beziehung zu stellen. Wir werden dann morgen, ich glaube von 10 bis 12 ist dann die Einheit, die Tiefenpsychologie und neue Ethik bearbeiten, ein ganz wesentliches Werk, das von besonderer auch gesellschaftspolitischer Aktualität ist und wo ich auch verschiedene Bezüge auch zur aktuellen Situation herstellen möchte. Morgen Nachmittag dann von 15 bis 17 Uhr werden wir dann sein Hauptwerk Ursprungsgeschichte des Bewusstseins miteinander durchgehen und werden dann am Samstag und Sonntag die Möglichkeit haben, die großen mythologischen Stadien der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, nämlich den Schöpfungsmythos, den Heldenmythos und den Wandlungsmythos anhand einer Fülle von archetypischen Bildern, die ich über die letzten Jahrzehnte gesammelt habe, zu diesen Themen der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins dann auch hier anzuschauen und diese Bezüge zum Neumannschen Werk und zur Jungschen Psychologie herzustellen. Soweit ein kurzer Fahrplan durch unser Wochenende. Und so darf ich jetzt für den heutigen Beitrag Erich Neumann Leben und Werk beginnen und werde mich dabei an den biografischen Daten orientieren, die ich selber schon auf meiner Israel-Reise schon 1993 bekommen habe vom Sohn und von der Tochter von Erich Neumann, also Professor Michael Neumann und Rachel Löwenthal, die mir da einige Informationen auch weitergegeben haben. Inzwischen ist er ganz aktuell, kann man sagen, erst 2015, dass der komplette Briefwechsel zwischen C.G. Jung und Erich Neumann erschienen. Ich hoffe, Sie haben das schon mitbekommen. Ansonsten kann ich es allen wärmstens empfehlen, weil wir hier eine unmittelbare Begegnung zwischen Jung und Neumann über ihre Briefe von 1933 bis 1959 in einer sehr gut herausgegebenen Ausgabe wiederfinden. Und Professor Martin Liebscher von der Universität in London hat dazu auch ein ausführliches Vorwort und eine Einleitung geschrieben, wo er noch weitere biografische Themen, die ich selber noch nicht kannte, auch zu Neumanns Leben und Werk herstellt, die ich auch versucht habe, mit in diesen meinen Beitrag mit aufzunehmen. Erich Neumann, Leben und Werk. Erich Neumann wurde nach seiner Schwester Lotte und seinem Bruder Franz als jüngster Sohn seiner Eltern Eduard und Selma Neumann am 23. Januar 1905 in Berlin geboren. Sein Vater war Kaufmann, der sich als deutscher Staatsbürger mosaischer Religion sah und als assimilierter Jude galt. Gerhard Adler, Erich Neumanns langjährigster Freund, schreibt über dessen Jugend- und Studienzeit in Berlin der 1920er Jahre, ich zitiere hier aus dem Gedenkband zum 75. Geburtstag von Erich Neumann, Kreativität des Unbewussten: Mich hatten fast 40 Jahre enger Freundschaft mit Erich Neumann verbunden, eine Beziehung, die bis in die Studienzeit zurückging. Schon damals, als Student und junger Mensch, war seine schöpferische Persönlichkeit klar und eindrücklich. Wir gehörten einem Freundeskreis an, der an allen Lebensproblemen der ersten Nachkriegszeit auf das Tiefste interessiert und engagiert war. Probleme, für die das damalige Deutschland ein Brennpunkt war, nämlich Philosophie, Psychologie, Dichtung und Kunst und nicht zum wenigsten die jüdische Frage, waren nur einige Punkte, die uns tief berührten. Wie viele Nächte verbrachten wir nicht in intensivem und niemals endendem Gespräch über alle möglichen Lebensfragen? Und zu jeder dieser Fragen trug die Tiefe und Weite seines Ausblicks die Intensität seiner leidenschaftlichen Natur originelle und schöpferische Antworten bei. Soweit Gerhard Adler über seinen Freund Erich Neumann. Erich Neumann war schon sehr früh am Schöpferischen im Menschen und an der Wirklichkeit des Numinosen interessiert. Der Bezug zum Schöpferischen kam in seiner eigenen künstlerisch-musischen Begabung zum Ausdruck. Seine ersten schriftlichen Arbeiten waren ein langer Roman mit dem Titel Der Anfang sowie Gedichte, die 1926 in Berlin mit 21 Jahren im Bändchen Sonnensucher veröffentlicht wurden. Anfang der 1930er Jahre, noch vor der Begegnung mit C.G. Jung, entstanden eine Interpretation des Jakob-Esau-Mythos und ein Kommentar zu den Romanen Franz Kafkas, der damals noch relativ unbekannt war. Der Bezug zum Numinosen zeigte sich schon beim Abschluss seines Studiums der Philosophie und Psychologie mit 22 Jahren in seiner Dissertation 1927 über Johann Arnold Kanne, einen Philosophen des 18. Jahrhunderts. Diese Arbeit war von seiner tiefen Verbundenheit mit der Mystik des Judentums, insbesondere der Kabbalah und des Chassidismus, berührt. 1928 heiratete er seine Frau Julie, die ebenfalls jüdischer Herkunft war und später auch jungsche Analytikerin wurde und bis zu ihrem Tod 1985 als solche tätig war. Zum erweiterten Verständnis der psychologischen Zusammenhänge und aufgrund seiner beruflichen Entscheidung für die Tiefenpsychologie absolvierte Erich Neumann daraufhin noch ein Medizinstudium an der Charité in Berlin, das er im Frühjahr 1933 abschloss. Er hatte also sowohl den Doktor der Philosophie als auch den Doktor der Medizin absolviert. Im Herbst desselben Jahres, genau am 3. Oktober 1933, kam es zu der entscheidenden Begegnung mit C.G. Jung, von dessen analytischer, damals noch komplexer Psychologie er zutiefst beeindruckt war. Sie gab ihm Einblick in die verborgensten Prozesse der menschlichen Psyche und zugleich im Laufe seiner kurzen, aber gründlichen Ausbildung ein Medium, wodurch er seine schöpferischen Einsichten in die praktische Arbeit mit Menschen umsetzen konnte. Seine Auswanderung nach Tel Aviv im Mai 1934 mit seiner Frau Jule und seinem damals erst 2 Jahre alten Sohn Micha entsprach seinem lange gehegten Wunsch, seine jüdischen Wurzeln und seine Erdseite, wie er sie nannte, ernst zu nehmen, was er als unerlässlich für seine eigene Individuation hielt und was auch C.G. Jung im Brief vom 22. Dezember 1935 ihm als sehr wertvoll erachtete. Neben seiner Herausforderung im damaligen Palästina unter schwierigsten Umständen eine neue Heimat zu schaffen und sich eine eigene Praxis aufzubauen, setzte er sich in der Zeit von 1934 bis 1940 mit tiefen psychologischen Aspekten der jüdischen Existenz und Erneuerung intensiv auseinander. In dieser Zeit entstand ein zweibändiges Manuskript mit 468 maschinengeschriebenen DIN A4 Seiten, das als Ursprungsgeschichte des jüdischen Bewusstseins bezeichnet werden könnte. Es ist das unveröffentlichte Manuskript, das mir der Sohn von Erich Neumann, Micha Neumann, 1993 anlässlich meiner Israelreise zur Verfügung stellte. Der erste Teil trägt den Titel Beiträge zur tiefen Psychologie des jüdischen Menschen und zum Problem der Offenbarung. Der zweite Teil, der Chassidismus und seine psychologische Bedeutung für das Judentum. Der Chassidismus ist die mystisch-religiöse Bewegung des Ostjudentums, die uns in Europa zugänglich gemacht wurde, vor allem durch das Werk Martin Bubers. Wir kennen alle diesen Band, die Erzählungen der Chassiden. Um Erich Neumann herum bildete sich schon bald nach seiner Einwanderung ein Kreis von Analysanten und Schülern, denen er in Seminaren seine Gedanken und schöpferischen Ideen vortrug und sie zur Diskussion stellte. Da er dort jedoch keinen ebenbürtigen Diskussionspartner fand, war ihm der Briefwechsel mit C.G. Jung umso wichtiger. Sein Wunsch, C.G. Jung einerseits zu einer tieferen Auseinandersetzung mit dem Judentum, andererseits zu einer deutlicheren Abgrenzung gegenüber dem Nationalsozialismus bewegen zu können, ging leider nicht in Erfüllung. Stattdessen schrieb C.G. Jung in Bezug auf das zweibändige Manuskript im Brief vom 19. Dezember 1938 an Erich Neumann. Zitat: Ich glaube, Sie müssen in der Beurteilung Ihrer spezifisch jüdischen Erfahrung recht vorsichtig sein. Es gibt sicher spezifisch jüdische Züge an dieser Entwicklung, aber sie ist zugleich auch eine allgemeine, die ebenso bei Christen vorkommt. Das Problem ist eben an sich von überragender Menschheitsbedeutung. Soweit C.G. Jung. Diese Stellungnahme von C.G. Jung bewirkte wahrscheinlich, dass sich Erich Neumann ab diesem Zeitpunkt mehr den allgemein menschlichen, archetypischen Erscheinungen zuwandte. So entstand während der totalen Isolation von Europa während des Zweiten Weltkriegs seine ersten beiden bedeutenden Werke zur analytischen Psychologie, nämlich Tiefenpsychologie und Neue Ethik und Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, die wir beide morgen ausführlich bearbeiten werden. Mit der wieder nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1946 möglichen Korrespondenz mit C.G. Jung schickte ihm Erich Neumann die ersten Manuskripte zu denen C.G. Jung im Brief vom 5. August 1946 antwortete: Ich bin besonders beeindruckt von der Klarheit und Präzision ihrer Formulierung. C.G. Jung war Neumann dann auch behilflich bei der Herausgabe dieser beiden Werke im Rascher Verlag in Zürich und vermittelte den Kontakt zur Bollingen Foundation, die eine Publikation dieser beiden Werke in englischer Sprache in den USA ermöglichte. Wie sehr C.G. Jung von der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins beeindruckt war, kommt in seinem Vorwort zum Ausdruck, indem er Erich Neumann bescheinigt, dass ihm, Zitat, sein Werk wie selten eines in hohem Maße willkommen ist. Setz es doch gerade an der Stelle ein, wo ich, wenn mir ein zweites Leben beschert wäre, auch angefangen hätte. Damit gelangt er zu Schlüssen und Einsichten, die zum bedeutendsten gehören, was je auf diesem Gebiete geleistet wurde. Soweit C.G. Jung. In diesem, seinem ersten Hauptwerk, gelingt es Erich Neumann nachzuweisen, dass und wie die individuelle und die kollektive Bewusstseinsentwicklung nach archetypischen Stadien verläuft. Er findet in den aufeinanderfolgenden Urbildern der Mythen, von den Schöpfungsmythen über die Heldenmythen bis zu den Wandlungsmythen, die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Bewusstseins dargestellt. Er stellt den Wandlungsphasen des Ich-Bewusstseins die Wandlungsstufen der Archetypen gegenüber. Damit wird die Ursprungsgeschichte des Bewusstseins zu einer Geschichte der aufeinanderfolgenden Archetypen, die dem jeweiligen Ich-Bewusstsein begegnen. Wir könnten sogar sagen, eine Beziehungsgeschichte, die sich über die sogenannte Ich-Selbst-Achse ereignet, zwischen dem Ich als Zentrum des Bewusstseins und dem Selbst als Zentrum der Gesamtpersönlichkeit. Neben dem Ewigkeitscharakter, wie ihn C.G. Jung betont hat, zeigt uns Erich Neumann damit den entwicklungsgeschichtlichen Charakter und die entwicklungsgeschichtliche Bedeutung und Beziehung der Archetypen auf. Im selben Jahr, also ebenfalls 1949, erschien das Buch Tiefenpsychologie und Neue Ethik, worin er die Notwendigkeit und Bedeutung einer neuen Ethik aufzeigt, die auch den individuellen und den kollektiven Schatten mit einbezieht. Erich Neumann vermittelt uns im Sinne einer Kulturtherapie einen Übergang von einer alten Projektions- und Spaltungsethik hin zu einer neuen Ganzheitsethik auf tiefenpsychologischer Grundlage. Er erkennt, dass nur ein integrativer Umgang mit dem Problem des Bösen, auch der psychischen Situation des modernen Menschen gerecht werden kann. Erich Neumanns Werk Tiefenpsychologie und Neue Ethik kann uns auch in eine grundlegende Wegweisung führen in einer politisch-gesellschaftlichen Sicht, ebenso wie zu einer individuellen wie auch kollektiven Integrations- und Friedensarbeit. Ein weiteres wichtiges Kapitel im Leben Erich Neumanns sind seine Bezüge zu Eranos. Im Jahre 1947, als Erich Neumann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach Europa kam, fand er als erstes Boden für sich, seine Art und seine Arbeit im Eranos Bildarchiv in Ascona, von dessen Bilder er zutiefst beeindruckt war. Schon ein Jahr später wurde er als Redner zur Eranos-Tagung eingeladen. Die dort von ihm bis kurz vor seinem Tod 1960 gehaltenen Vorträge zählen zu den tiefgründigsten Aussagen seines ganzen Werkes. Was Eranos, aus dem Griechischen übersetzt Freundesmahl, für Erich Neumann bedeutete, können wir aus seinem Brief vom August 1951 an Olga Fröbe-Kaptein, der Begründerin der Eranos-Tagungen, erahnen. Zitat: Sie wissen, dass ich nicht zufällig in Israel bin und ich gehöre dorthin zu einem guten Teil, der von den Ahnen kommt und über die Kinder in die Zukunft geht. Aber ein anderer, unbedingterer oder anders bedingter Teil, der grundsätzlich heimatlos schien und für den nicht Israel, nicht Europa und sicher nicht Amerika Heimat sein konnte, der fand, überrascht und beglückt, ein Stück Boden in dem, was als Eranos in ihrem Herzen, als großer runder Tisch des Gespräches auf der Terrasse am See und als umkreisende Bemühung vieler Redner und Tagungen in der Wirklichkeit des abendländischen Geistes lebendig ist. Sie dürfen glauben, dass die große Freude, zu dieser runden Insel wie zu einem Stück Boden zu gehören, von dem man ein kleines Stück, so gut man es vermag, zu bearbeiten versucht, mit der großen Dankbarkeit verbunden ist, von diesem Mandala in allem und jedem immer wieder und immer wieder von Neuem beschenkt zu werden. Zitat Ende. Erich Neumann entwickelte im Laufe seiner insgesamt 14 Eranos-Vorträge zwischen 1948 und 1960, entwickelte sich zur herausragenden Persönlichkeit, die diese Tagung maßgeblich beeinflusste und sie von 1953 an als erster Redner eröffnete. Er löste als Vertreter der analytischen Psychologie C.G. Jung selber ab, der von der Gründung von Eranos von 1933 an bis zu seinen letzten dort gehaltenen Vorträgen 1948 und 1951 die Tagung mitgeprägt hatte. Der Geist von Eranos offenbarte sich darin, dass im Gegensatz zum heutigen Wissenschaftsbetrieb in einer die Aufspaltung und Disziplinen und Fakultäten, Kulturen und Religionen aufhebenden Zusammenschau versucht wurde, die schwierigsten Fragen des Menschseins und des Lebendigen zu ergründen. Zu Leitthemen wie Mensch und Zeit, Mensch und Energie, Mensch und Erde, Mensch und Wandlung, der Mensch und die Sympathie der Dinge, der Mensch und das Schöpferische, um nur die Themen der Tagungen von 1951 bis 1956 zu nennen, kamen sowohl Philosophen wie Physiker, Tiefenpsychologen wie Biologen, Religionswissenschaftler wie Mythologen und Ethnologen zu Wort. So sprachen neben C.G. Jung und Erich Neumann auch Adolf Portmann, Gershom Scholem, Mircea Eliade, Martin Buber, Karl Kirchner, Erwin Schrödinger, Ernst Benz, Heinrich Zimmer und Daisetsu Suzuki, um nur einige der bekannteren Namen hier anzuführen. In dieser Atmosphäre konnte sich Erich Neumann mit seinen Vorträgen über die engeren Grenzen der Psychologie hinaus einer Ganzheitlichkeit annähern, die neue Einsichten und neue Perspektiven eröffnete und uns heute noch weiter anregt. Er stellte die Tiefenpsychologie in unmittelbare Beziehung zur Physik, zur Chemie, zur Biologie, zur Religionswissenschaft und zur Kunst. Er gelangte dadurch zu einer neuen Dimension von Wissenschaftlichkeit, die auf allen Gebieten analoge Begriffe erfordert, um eine vertiefte Zusammenschau und Interdisziplinarität zu ermöglichen. Wie umfassend seine Sichtweise war, brachte der Biologe Adolf Portmann, der ab 1962 nach dem Tod von Olga Fröbe-Kapteen die Eranos-Tagungen weiterführte, in seinem Wort zum Gedenken an Erich Neumann zum Ausdruck. Zitat: So konnte es mehrmals geschehen, dass Erich Neumann bereits in seiner Einführung des Tagungsthemas den Beitrag der Lebensforschung in seiner Darstellung auf eine Weise verarbeitet hatte, die manches vorwegnahm, was ich als Glied meiner abschließenden Umschau vorgesehen hatte. Dazu müssen wir wissen, Adolf Portmann hat immer den letzten Vortrag der Tagung als Humanbiologe gegeben, während Neumann immer als erster Redner von der Tiefenpsychologie das Tagungsthema bearbeitet hatte. Und Portmann schreibt weiter: Die Umstellungen, die sich dann im Laufe der Tagung gerade aus solcher Übereinstimmung ergaben, haben manche Beziehungen zwischen dem psychologischen und dem biologischen Aspekt der unbekannten Wirklichkeit des Lebendigen klären helfen. Ich denke hier etwa an die stille, aber beharrliche Bemühung um jenes Rätsel, das Neumann als extranes Wissen, als transpersonal und apersonal zugleich bezeichnet hat. Es ist das Rätsel der Archetypen und Instinkte, um das Neumanns Denken ein Leben lang gerungen hat. Zitat Ende. Die Eranos-Vorträge von Erich Neumann haben gemeinsam, dass sie uns das Archetypische als eine Wirklichkeit deutlich machen, die nicht nur in einer tieferen Schicht unserer Psyche vorhanden sind, sondern als transgressive, das heißt innen und außen überschreitende Wirklichkeit gegenwärtig ist. Damit macht er uns die Einseitigkeit einer tiefen Psychologie bewusst, die nur auf innerpsychische Prozesse ausgerichtet ist. Indem er die äußere Wirklichkeit ernst nimmt und uns zeigt, wie diese im Laufe der Wandlung unseres Bewusstseins in Beziehung und letztlich in Übereinstimmung zum innerpsychischen Prozess erfahren werden kann, führt er uns an die Erfahrung der Einheitswirklichkeit heran. All seine Schriften zeugen von dieser Erfahrung. Ein weiterer wesentlicher Aspekt von Erich Neumanns Eranos-Vorträge besteht darin, dass er jeden Themenkreis in Beziehung zur Ursprungsgeschichte des Bewusstseins setzt. Dabei berücksichtigt er den Menschen in den jeweiligen Wandlungsphasen seines Bewusstseins und lehrt uns, dass keine menschliche Erfahrung absolut ist, sondern immer nur in der relativen Bezogenheit auf diese Phasen Gültigkeit hat. Diese Einsicht bringt er schon in seinem ersten Eranos-Vortrag von 1948 mit dem Titel »Der mystische Mensch« zum Ausdruck, indem er die verschiedenartigen mystischen Erfahrungen mit den Stadien des Ich-Bewusstseins in Beziehung bringt. Zitat Neumann: Das mystische Phänomen ist immer abhängig von dem, dem es erscheint. Die Epiphanie des Numen abhängig von der Entwicklungsstufe der Persönlichkeit und der Offenbarungsumfang, in dem sich das Numen manifestieren kann, bedingt durch den Umfang der Persönlichkeit, der diese Offenbarung geschieht. Zitat Ende. C.G. Jung würdigt Erich Neumanns Beitrag in seinem Brief an ihn vom 17. August 1948, in dem er sagt: Ich kann Ihnen nur meine Bewunderung für die Art und Weise ausdrücken, wie Sie Ihre schwierige Aufgabe gemeistert haben. Es ist eine ganz ausgezeichnete, ebenso klare wie gründliche Darstellung des Problems der Mystik überhaupt geworden. Sie ist wohl nie in solcher Umfänglichkeit und Tiefe erfasst worden wie in Ihrer Arbeit. Zitat Ende. Aus der Fülle der Einsichten, die die 14 Eranos-Vorträge Erich Neumanns enthalten, möchte ich noch seine zwei mir am bedeutendsten erscheinenden Vorträge kurz hervorheben, die ich auch als Beiträge in meinem Buch verarbeitet habe. Im Eranos-Vortrag »Die Psyche und die Wandlung der Wirklichkeitsebenen« von 1952 entwirft Erich Neumann, ausgehend vom sogenannten extranen Wissen, das nicht an den Ich-Komplex gebunden ist, ein tiefenpsychologisches Modell, das den innen und außen überschreitenden Feldcharakter des Psychischen berücksichtigt und dadurch von ganz neuen, die Jungsche Tiefenpsychologie revolutionierenden Einsichten zu neuen Einsichten gelangt. Seine Ausführungen über das archetypische Feld geben uns unter anderem Einblick in die beiden Grundphänomene von Energie und Gestalt, die sich über die Tiefenpsychologie hinaus als die beiden Seiten der im Grunde einen Wirklichkeit erweisen. Ein Verständnis für die Wechselwirkung dieser beiden Aspekte der Wirklichkeit muss als unerlässliche Grundlage jeder tiefenpsychologisch-therapeutischen Arbeit angesehen werden. Zusätzlich stellt dieser Eranos-Vortrag Bezüge zur Atom- und Elementarteilchenphysik her, wie sie heute aktuell in den Experimenten im CERN bei Genf erforscht und durchgeführt werden. Diese Beziehungen zwischen Energie und Gestalt, diese beiden Aspekte der Wirklichkeit, die dort auch noch einmal weiter vertieft werden, wie sie damals schon während der Eranos-Tagungen durch den Physik-Nobelpreisträger Erwin Schrödinger, mit dem Neumann einiges besprochen hat, auch auf dieser Ebene ausgetauscht worden. Im Eranos-Vortrag »Die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit« von 1953 beginnt Erich Neumann mit einer kulturpsychologischen Betrachtung über den Bedeutungswandel des Archetyps der Erde seit dem Mittelalter und geht dann auf dessen Erscheinungsformen in der Psyche jedes einzelnen Menschen ein. Er vermittelt uns schließlich einen Wandlungsprozess, der uns zur Befreiung des Weisheitsgeistes der Sophia, des Geistes der Erde, das heißt zur Erfahrung der archetypischen Wirklichkeit der Erde führt. Zitat Neumann: Gerade in dieser Erfahrung von der Transparenz und Transzendenz der Erde scheint mir ein wesentliches Stück der neuen Religiosität des modernen Menschen zu bestehen. Zitat Ende. Die Eranos-Vorträge wurden in den 1950er Jahren zur Inspirationsquelle und Grundlage von Erich Neumanns weiteren Publikationen. So erschienen 1953 und 1954 eine Reihe von drei Bänden zum Thema Umkreisung der Mitte, Aufsätze zur tiefen Psychologie der Kultur. Band 1, Kulturentwicklung und Religion, umfasst die ersten drei Eranos-Vorträge. Der mystische Mensch von 1948, die mythische Welt und der Einzelne von 1949 und zur psychologischen Bedeutung des Ritus von 1950, alle in Ascona gehalten. Der Band 2 zur Psychologie des Weiblichen enthält den Eranos-Vortrag über den Mond und das matriarchale Bewusstsein, weiters die wichtige Arbeit über die psychologischen Stadien der weiblichen Entwicklung, die als Ergänzung zur Ursprungsgeschichte des Bewusstseins die davon abweichenden Stadien der Entwicklung der weiblichen Psyche darstellt, sowie den äußerst beeindruckenden Beitrag zu Mozarts Zauberflöte, indem er die Musik der Zauberflöte als Offenbarung der Vereinigung des Männlichen mit dem Weiblichen im Zeichen der Weisheit des Herzens sieht. Die gegensatzvereinigende Wandlungskraft der menschlichen Liebesbeziehung ist auch Inhalt von Erich Neumanns tiefenpsychologischer Deutung zum Märchen von Amor und Psyche, das 1952 im Rascher Verlag Zürich erst erschienen ist. Band 3 aus der Reihe Umkreisung der Mitte mit dem Titel Kunst und schöpferisches Unbewusstes nimmt den Eranos-Vortrag Kunst und Zeit auf. Dieser verdeutlicht die Spannung zwischen der Kunst und dem Kulturkanon der jeweiligen Zeit, das heißt den Konflikt zwischen der Kunst und dem kollektiven Bewusstsein beziehungsweise zwischen dem Künstler, dem einzelnen Künstler und dem Kollektiv. Dieser Band enthält weiters den Beitrag Leonardo da Vinci und der Mutterarchetyp, den er Sigmund Freuds Studie eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci gegenüberstellt. Statt einer von Freud beschriebenen personalistischen Reduktion der Psychologie Leonardos auf einen nur persönlichen Mutterkomplex, hebt Neumann das überpersönliche, archetypische Mutterbild hervor, das durch das gesamte Werk Leonardos von der Madonna bis zum Lächeln der Mona Lisa hindurchscheint. Die Bemerkung zu Marc Chagall, insbesondere zum Traumcharakter seiner Bilder, beschließt Band 3 mit dem Titel Kunst und schöpferisches Unbewusstes. In der Schrift Narzissmus, Automorphismus und Urbeziehung, die in den Studien zur analytischen Psychologie C.G. Jungs 1955 erschienen ist, fordert Erich Neumann die analytische Psychologie auf, eigene, ihr gemäße Begriffe, zum Beispiel Automorphismus oder Zentroversion, herauszuarbeiten, statt unstimmige Begriffe wie primärer Narzissmus oder Allmachtsgefühl, insbesondere für die frühkindliche Entwicklung, von der Psychoanalyse Sigmund Freuds zu übernehmen. Die von Erich Neumann in die analytische Psychologie eingeführten Begriffe konnte ich im Wörterbuch der analytischen Psychologie bearbeiten und erläutern. Sie sind auch in meinem Buch in überarbeiteter Form vorzufinden. 1956 erschien Erich Neumanns zweites Hauptwerk, nämlich Die große Mutter, im Untertitel Eine Phänomenologie der weiblichen Gestaltungen des Unbewussten. Ausgehend von der Einladung durch Olga Fröbe-Kapteyn an Erich Neumann zu den Bildern der großen Mutter, die sie im Eranos-Archiv gesammelt hatte, einen Text zu schreiben, war ein umfangreiches Standardwerk über die vielschichtigen Erscheinungsformen dieses Archetyps des großen Weiblichen entstanden. anhand des 185 Seiten umfassenden Bildmaterials aus den verschiedensten Kulturkreisen dokumentiert Erich Neumann den Archetyp der großen Mutter einerseits in seinem Elementarcharakter, andererseits in seinem Wandlungscharakter. Dem Elementarcharakter in seiner positiven Seite mit seinen gebärenden, freigebenden und aufbauenden Qualitäten ordnet er die gute Mutter und die Vegetationsmysterien zu. In seiner negativ festhaltenden und verschlingenden Seite der furchtbaren Mutter die Todesmysterien des Archetyps. Dem Wandlungscharakter ordnet er in seiner negativen Seite die in Ohnmacht und Auflösung führenden Mysterien des Rausches zu, in seiner positiven Seite die zur Weisheit führenden Inspirationsmysterien. Die höchste Stufe, die des Geistwandlungscharakters, zeigt sich einerseits in der Geistgestalt der Sophia, andererseits in der Symbolik der Geistwandlungsgefäße, vom Taufbecken bis hin zum Abendmahlskelch, mythologisch im Gral. Das Bildarchiv, das die umfangreichste Sammlung archetypischer Bilder umfasst, kann von Eranos aus durch die Bollingen Foundation in die USA und befindet sich heute am C.G. Jung-Institut in New York im sogenannten ARAS, was heißt Archive for Research in Archetypal Symbolism, zu dem bis heute zwei große Enzyklopädien erschienen sind. Einmal an Encyclopedia of Archetypal Symbolism, Volume 1 und Volume 2, The Body, mit dem Schwerpunkt auf archetypischer Körpersymbolik. Ich hatte schon 1992 die Gelegenheit, dieses Archiv, das sich am C.G. Jung-Institut New York in Manhattan befindet, dieses Archiv zu besuchen, das Erich Neumann schon 1947 in Eranos so beeindruckt und inspiriert hatte. Eine zweite Ausfertigung dieses Bildarchivs befindet sich übrigens im Warburg-Institut in London. Die Themen von Erich Neumanns fünf Eranos-Vorträge von 1954 bis 1958 sind der schöpferische Mensch und die Wandlung, die Erfahrung der Einheitswirklichkeit und die Sympathie aller Dinge, der schöpferische Mensch und die große Erfahrung, die Sinnfrage und das Individuum und Frieden als Symbol des Lebens. Diese fünf Eranos-Vorträge wurden von Neumann in 1959 im Buch Der schöpferische Mensch in erweiterter Form veröffentlicht und durch den Beitrag über den expressionistischen Dichter Georg Trakl, Person und Mythos, insbesondere über seine Schwesterbeziehung, ergänzt und exemplarisch verdeutlicht. Erich Neumann sieht im schöpferischen Prozess eine Synthese von ewig Seienden und einmalig Seienden. Zitat: Wodurch das Einzigartige geschieht, das im Einmaligen, Geschaffenen und Vergänglichen, das ewig Schaffende und Bleibende gegenwärtig wird. Zitat Ende. Auf der Grundlage des Eranos-Vortrags von 1959 entstand das Buch Krise und Erneuerung, in dem er die Fähigkeit zur Bewusstseinsentwicklung des Menschen als das darstellt, was ihn einerseits immer wieder in Übergangskrisen bringt, ihm andererseits auch die Chance der Erneuerung ermöglicht. Im reich bebilderten Werk Die archetypische Welt Henry Moores beleuchtet Erich Neumann die Wandlungen und Erscheinungsformen des Archetyps der großen Mutter in der Psyche des modernen Menschen, wie sie der englische Bildhauer in einmaliger Weise über seine Skulpturen zum Ausdruck gebracht hat. In Erich Neumanns Beitrag Die Angst vor dem Weiblichen, der in den Studien aus dem C.G. Jung-Institut 1958-59 erschienen ist, bearbeitet er das Phänomen der Angst vor dem negativen Aspekt des Mutterarchetyps. Er hebt die Bedeutung dieser Angst als ein vom Selbst her eingesetztes Werkzeug der Wandlung hervor, das uns zu weiterer Bewusstseinsentwicklung herausfordern möchte. Ausgehend und aufbauend auf diesen Einsichten schreibt Erich Neumann 1960 sein letztes unvollendetes Werk Das Kind, das uns innerhalb der analytischen Psychologie eine erstmalige, ausführliche Bearbeitung der Urbeziehung zwischen Mutter und Kind sowie der frühkindlichen Entwicklung vermittelt. 3 Monate nach seinem letzten Eranos-Vortrag Die Psyche als Ort der Gestaltung starb Erich Neumann am 5. November 1960 im Alter von erst 55 Jahren in Tel Aviv, noch 7 Monate vor C.G. Jung, der ja fast 86 Jahre alt geworden ist. An C.G. Jung schrieb Erich Neumann am 18. Februar 1959 zu seinem Spätwerk Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G. Jung, Zitat Neumann: Ich kenne nichts von allem Geschriebenen, das mir und der Art meiner Erfahrung und meines Lebens näher ist. Und wenn ich im Älterwerden meine Entwicklung übersehe und ihren Stationen nachgehe, habe ich ein sehr ähnliches Lebensgefühl wie das, welches aus ihrem Buche spricht. Zitat Ende. Soweit eine kurze Übersicht über Leben und Werk Erich Neumanns. Danke für die große Aufmerksamkeit und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Danke.